Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Schönen Menschen wird zugeschrieben, dass sie eben vertrauenswürdiger sind, dass sie kooperativer sind, dass sie leistungsfähiger sind, gegebenenfalls auch, dass sie intelligenter sind.
Sagt der Wirtschaftswissenschaftler Professor Guido Heineck von der Universität Bamberg. Die Studienlage ist da ziemlich eindeutig. Wer weniger attraktiv ist, hat Nachteile im Leben. Nicht nur bei der Partnerwahl, sondern auch im Beruf. Attraktivität ist einer der wirkungsvollsten Faktoren für soziale Ungleichheit. Das gilt übrigens für Männer und für Frauen. Was die meisten wissen und deshalb versuchen, ihre Attraktivität zu steigern, wie Matthias Hennies weiß.
Birth of the Cool heißt eine berühmte frühe Platte von Miles Davis. Und so wirkt er auch selbst auf Fotos aus dieser Zeit. Cool und attraktiv auf eine subversive Art. Sie unterläuft die fatale Wirkung, die Attraktivität meist in der Gesellschaft entfaltet und deren Bedeutung kaum jemandem bewusst ist. Reinhard Schunk, Soziologe an der Universität Wuppertal.
Ich glaube, das liegt daran, dass die meisten Menschen eher so essentialistische Vorstellungen davon haben, was Attraktivität ist. Liegt halt irgendwie in den Merkmalen des Gesichts oder des Körpers begründet. Und die meisten Menschen gehen vermutlich davon aus, dass das einfach vollkommen zufällig ist.
Die gesellschaftliche Bedeutung von Attraktivität wird weit unterschätzt, bestätigen viele Forscher. Pierre Bourdieu, der einflussreiche Soziologe, sah darin ein Herrschaftsinstrument der Oberklasse, weil Attraktivität oder Schönheit eng mit Einkommen und Bildung verknüpft ist. Johannes Krause, Sozialwissenschaftler aus Düsseldorf, verweist auf weitere Einflussfaktoren, lässt am grundlegenden Mechanismus aber keinen Zweifel.
Soziale Ungleichheit hat einen Einfluss darauf, wie attraktiv Personen sind, weil, wenn ich aus einem Haushalt komme, wo viel Geld vorhanden ist, kann ich viel Geld in mich investieren. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass physische Attraktivität einen Einfluss auf soziale Ungleichheit hat, weil Personen, die attraktiver sind, höhere Einkommen erzielen, bessere Berufe haben, bei der Partnerauswahl mehr Wahl haben.
Und so trägt Attraktivität dazu bei, dass die wohlhabenden führenden Schichten unter sich bleiben. Sie schafft nicht nur soziale Ungleichheit, sondern hilft auch, sie zu zementieren. Viele Menschen geben sich aber nicht mit ihrem Aussehen zufrieden, sondern arbeiten intensiv daran, es zu verbessern. In der Regel geht es dabei um die physische Erscheinung. Krause hat dieses Schönheitshandeln untersucht.
Schönheitshandeln ist grundsätzlich alles, was man unternimmt, um seinen eigenen Körper zu bearbeiten, im Sinne der Darstellung nach außen. Es beginnt bei so Dingen, die wir überhaupt nicht als Schönheitshandeln wahrnehmen, wie zum Beispiel das Zähneputzen oder das Duschen, und endet in Sachen, die zum Beispiel Tätowierungen und Schönheitsoperationen, und dazwischen liegt im Prinzip alles. Von Haare frisieren über Haare schneiden, die Körperrasur, bestimmte Pflegemittelchen verwenden, Sport treiben.
Seine empirische Studie zeigt einige klare Zusammenhänge. Das Alter spielt eine wichtige Rolle, denn für Piercings und Tattoos entscheiden sich überwiegend junge Leute. Zu Antifaltencremes und ähnlichen Pflegemitteln greifen eher Ältere. Die mittlere Bildungsschicht ist aktiver als weniger gebildete. Und ein stärkerer Medienkonsum löst ebenfalls intensiveres Schönheitshandeln aus. Am deutlichsten ist jedoch:
Grundsätzlich ist es so, dass Frauen in allen Dimensionen mehr machen als Männer.
Egal, ob es um Körperrasur, Piercings oder Pflegeprodukte geht. Insoweit bestätigt das Schönheitshandeln das herkömmliche Rollenverständnis. In Frage gestellt wird die soziale Ungleichheit jedoch durch subversive Formen, sich attraktiv zu machen. Etwa wenn Männer mit lackierten Nägeln, Make-up oder glitzerndem Schmuck in der Öffentlichkeit klassisch weibliches Schönheitshandeln praktizieren. Oder wenn Außenseitergruppen sich einen Stil aneignen, der sich vom Mainstream absetzt und zugleich sehr attraktiv ist. Zum Beispiel, wenn sie sich cool geben.
Coolness ist erstmal ein Habitus der Distanz und der Lässigkeit. Dahinter steckt eben auch so eine Souveränität. Und Souveränität ist generell attraktiv, bei Frauen und bei Männern.
Coolness kennt man aus der Black Community in den USA und der populären Kultur. Doch das Konzept ist viel älter, erzählt Katharina Rüß, Kulturwissenschaftlerin an der Uni Dortmund. Was sich heute gegen das Establishment richtet, geht auf die adlige Welt der Fürstenhöfe in der Renaissance zurück. Graf Baldassare Castiglione, italienischer Diplomat, beschrieb damals in einer Verhaltenslehre für den Hofmann die Technik der Sprezzatura.
Da geht es eben um eine Mühelosigkeit am Hof, sich zu bewegen, zu tanzen, also eine Haltung, die lässig erscheinen soll und souverän. Also auch sich zu kleiden zum Beispiel, also dass es exquisit und adäquat aussehen soll, aber eben wie nebenbei. Also es soll nicht zu ehrgeizig wirken oder heutzutage würde man sagen, der bewusste Stilbruch gehört mit zur Coolness dazu.
Im 17. Jahrhundert kann man das Konzept in einem Gemälde des Niederländers Frans Hals wiederentdecken. Er porträtierte keinen Hofmann, sondern den erfolgreichen Unternehmer Willem van Heythuysen.
Er trägt also eine Art Cowboy-Stiefel, würde man heute sagen, aber mit Sporen, hält lässig eine Gerte in der Hand, einen großen Hut und ein braunes Gewand. Und er kippelt so mit dem Stuhl und scheint fast umzukippen.
Heythuysen sieht den Betrachter direkt an. Seine Augen sind halb geschlossen. Er wirkt ein bisschen müde und verbraucht, aber das schert ihn nicht.
Hier haben wir eben genau das ausgedrückt, diese Sprezzatura. So eine Lässigkeit, auch eine Beweglichkeit. Er hat die Beine überschlagen. Also es scheint so, als würde er en passant hier abgebildet werden. Und eben nicht steif irgendwo stehen oder posieren, sondern es wirkt quasi fast wie so ein Schnappschuss.
Heythuysen verkörpert noch die herrschende Klasse der europäischen Gesellschaft. Doch im 20. Jahrhundert lässt sich beobachten, dass die Coolness die Seiten gewechselt hat. In der Berliner Bohème der 20er etwa kulminierte der gesellschaftliche Umbruch im lustvollen Spiel mit traditionellen Geschlechterrollen. Und Marlene Dietrich verkörperte Coolness durch eine unwiderstehliche Mischung von Diventum und Berliner Schnauze, Working-Class-Attitüde und Femme fatale.
Natürlich ist das auch eine Männerfantasie auf jeden Fall, aber viele Frauen der damaligen Zeit, lesbische oder queere Frauen, verkörpern diese Art von Coolness, sind Autofahrerinnen, Reiterinnen, Schriftstellerinnen. Durch den Ersten Weltkrieg, in dem viele Frauen eben auch in die Öffentlichkeit mussten, hat sich da eine Souveränität und eine Selbstverständlichkeit entwickelt als Habitus, der dann auch als Coolness auftrat.
Die moderne Coolness ist emanzipativ geworden. Sie findet sich bei zurückgesetzten und unterdrückten Gruppen, verleiht ihnen eine eigene Identität und eine neue Stärke. Zugleich kann sie eine so attraktive Ausstrahlung entfalten, dass sich das Phänomen immer weiter ausbreitet. Insbesondere in der schwarzen Community der Vereinigten Staaten hat Coolness eine geradezu existenzielle Bedeutung bekommen. Mindestens seit den 50er Jahren steht sie für die Auflehnung gegen den allgegenwärtigen Rassismus. Aber wer cool ist, läuft nicht in die Falle der Gewalttätigkeit.
Dass man eine Souveränität und Wehrhaftigkeit ausdrückt, eine Nicht-Unterwerfungsbereitschaft, aber eben nicht gewaltvoll. Cool heißt ja eben, sich nicht provozieren zu lassen, wo es damit endet, dass man im Gefängnis landet. Und das ist diese kunstvolle Haltung, die in der Black Community zum Ausdruck kommt. Und ein klassisches Kleidungsstück, was natürlich da auch eine Rolle spielt, ist die Sonnenbrille, dass man eben sich nicht in die Karten schauen lässt, dass man eben souverän über den Ding steht.
Katharina Rüß zeigt ein Schwarz-Weiß-Foto des jungen Miles Davis. Schwarze Brille, offenes weißes Hemd. Lässig und doch kontrolliert. Seine Selbstdarstellung und seine Form des Jazz sind zu einem Inbegriff schwarzer Coolness geworden. Birth of the Cool hieß eben auch eine seiner epochalen Platten. Inzwischen hat sich das Konzept weiterentwickelt. Auch die Pop-Ikone Kurt Cobain, verstorbener Sänger und Gitarrist der Rockband Nirvana, war cool, sagt Katharina Rüß, obwohl man es auf den ersten Blick nicht glauben würde.
Hier sehen wir ihn so mit so einer Strickjacke, die so ein bisschen verfilzt ist, leicht speckiges Haar, weißes T-Shirt. Aber dieser Gesamthabitus bei ihm war natürlich auf der einen Seite die Schmerzensfigur, der leidende Mann und auch überhaupt nicht dieses Übermaskuline und gleichzeitig aber eine absolute Autonomie und diese Souveränität und dieses, wie er singt und Gitarre spielt, hat auch eine absolute Eloquenz. Sie wirkt aber wie nebenbei.
Das verbindet Cobain mit dem gealterten Willem van Heythuysen. Bei der Coolness, die attraktiv macht, geht es eben nicht um den zurückweichenden Haaransatz oder das breite Kreuz. Der Gesamtauftritt ist entscheidend.
Und das gibt natürlich Hoffnung für viele Menschen, die vielleicht nicht mit klassischen, ich sag mal, Schönheitsmerkmalen gesegnet sind. Come as you are, as you were, as I was.